Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
DRS 2, willkommen zu Kontext. Der Wahlkampf in den USA ist im vollen Gange und wir stellen 5 Fragen an den zukünftigen Präsidenten der USA. 5 zentrale Fragen, die für die Zukunft der USA und der Welt von Bedeutung sein werden. Heute die Frage, wie halten Sie es mit dem Klimaschutz und dem Umweltschutz? Sie hören eine Sendung von Dorothy Berendes.
Hello America, it's me, your president, your commander in chief of the world.
Im September 2007 war Mr. Bush erstmals zu einer Geste bereit. Er lud die Regierungen der 6 größten Kohlendioxidverursacher nach Washington ein und brachte unter anderem die Umweltsünder China und Indien zusammen. Doch gesetzlich bindende Maßnahmen, Treibhausgase schnellstmöglich zu reduzieren, blieben in Washington und auf nachfolgenden Expertentreffen wie auf Bali und Hawaii aus. Zwar besucht Präsident Bush nun häufiger internationale Umweltschutzkonferenzen, doch schönen Worten folgen nicht unbedingt gute Taten.
Now look, I understand stereotypes are hard to defeat. People get an image planted in their head.
Nun sehen Sie, ich verstehe, dass Stereotypen schwer zu überzeugen sind. Den Leuten wird irgendwas in den Kopf gesetzt und manchmal glauben sie daran. Aber Amerika führt, wenn es um die Energieunabhängigkeit geht. Wir führen, wenn es um neue Technologien geht. Und wir führen in Sachen Klimawandel. Und auf diesem Weg wollen wir auch bleiben.
Die Realität sieht leider nicht ganz so rosig aus in den USA und entsprechend hagelt es an Kritik. Präsidentschaftskandidat Barack Obama.
And for a brief moment there was hope that maybe this conference would be different.
Es gab die Hoffnung, dass Amerika sich endlich dazu verpflichten würde, Schritte zu unternehmen, die jeder Wissenschaftler für notwendig hält. Dass vielleicht die einzige Supermacht auf diesem Planeten endlich die Welt führt oder zumindest der Welt bei ihren Umweltschutzbemühungen mit Taten folgt. Stattdessen reisen die Menschen tausende Meilen nach Washington, nur um herauszufinden, dass Washington Meilen entfernt vom Rest der Welt ist.
In its willingness to address one of the most urgent challenges of our generation.
Nach China sind die Vereinigten Staaten mit ungefähr 22% die größten Kohlendioxidverursacher der Welt. Entgegen wohlwollender Worte von Präsident Bush ist der Ölimport aus OPEC-Staaten in die Vereinigten Staaten seit 2000 von 58% auf über 70% gestiegen. Laut Angaben des Umweltministeriums in Washington ist die Ölabhängigkeit der Vereinigten Staaten gestiegen und nicht gesunken. Der Ölpreis hat sich seit 2003 mehr als verfünffacht. Damals konnte man das Barrel noch unter $24 in New York kaufen. Traumhaft. Doch die hohen Öl- und Energiepreise haben Präsident Bush nicht dazu angespornt, gesetzliche Maßnahmen für Unternehmen oder private Haushalte durchzusetzen, um den Verbrauch einzuschränken und CO2-Schadstoffe zu reduzieren. Seit die Demokraten im Januar 2007 die Mehrheit im Kongress stellen, einigten sie sich mit der Regierung im vergangenen Dezember nach langem Ringen zumindest auf ein bescheidenes Umweltschutzgesetz, das erstmals seit 1975 eine Kraftstoffreduzierung für Fahrzeuge bis 2020 vorsieht. Die bescheidenen Umweltschutzmaßnahmen der Bush-Administration bleiben im Vergleich zu den Plänen von Hillary Clinton und Barack Obama weit zurück. So will Präsident Bush den Treibstoffverbrauch für Kraftfahrzeuge auf nur 35 Meilen pro Gallon bis 2020 senken. Um aus der Not eine Tugend zu machen, haben sich 16 amerikanische Bundesstaaten dazu durchgerungen, eigenständig Schadstoffe mit schärferen Gesetzen zu verabschieden. Doch die nationale Umweltbehörde EPA funkt auch hier dazwischen. Zurzeit klagt der kalifornische Gouverneur Arnold Schwarzenegger gegen die Bundesbehörde, weil er die Schadstoffe für Kraftfahrzeuge nicht im Alleingang reduzieren darf. Die Vereinigten Staaten stecken in einem Dilemma. Von Präsident Bush ist bis zum Ende seiner Amtszeit Anfang 2009 kein großer Durchbruch und keine internationale Führungsrolle in Sachen Umweltschutz zu erwarten. Doch in den USA wird mehr über Umweltschutz gesprochen als je zuvor. Und wo die Regierung versagt, nehmen die Amerikaner das Ruder jetzt selbst in die Hand. Chris Flavin, Geschäftsführer des Umweltforschungsinstituts Global Watch in Washington, D.C.
We find major financial players investing serious money. Goldman Sachs announced a couple of years it would.
Es gibt große Investoren, die viel Geld investieren. Goldman Sachs kündigte vor einigen Jahren an, dass sie $1 Milliarde in erneuerbare Energien investieren wollen und investierten 1,5. Sie haben einen enormen Profit damit gemacht. Citigroup kündigte im letzten Jahr an, dass sie $50 Milliarden investieren wolle, um von den vielen Möglichkeiten in Sachen Umweltschutz zu profitieren. Sie können sich sicherlich vorstellen, welche vielfältigen Möglichkeiten Kreditinstitute wie Goldman Sachs und Citigroup haben. Aber wir sehen auch eine Vielfalt von privaten Firmen.
Dank privater Initiativen sanken Kohlendioxidemissionen in den Vereinigten Staaten 2006 um 1,3%. Das ist nicht viel, aber ein Anfang. Und amerikanische Unternehmen sind immer mehr bereit, etwas für den Umweltschutz zu tun. Chris Flavin.
To me, the most far-reaching example is Walmart.
Für mich ist das weitreichendste Beispiel Walmart. Und zwar deshalb, weil Walmart nicht nur umweltfreundlichere Waren anbietet, sondern auch seine eigenen Fahrzeuge weniger Treibstoff verbrauchen und die Dächer der Warenhäuser mit Solarkollektoren ausgestattet werden.
Walmart beabsichtigt in den nächsten 8 Jahren CO2-Emissionen um weltweit 20% zu senken. Neue Walmart-Geschäfte sollen in Zukunft so energiesparend gebaut und geführt werden, dass Treibhausgase um 30% gesenkt werden sollen. Walmart will außerdem in Zukunft energiesparende Produkte anbieten.
So what if we extended our mission of saving people money so they can live better to saving people money on energy?
Was wäre, wenn wir unser Vorhaben erweitern und den Leuten helfen, Geld zu sparen, indem sie weniger für Energie zahlen müssen? Wir glauben in der Tat, dass wir das mit energiesparenden Produkten tun können. Und zwar in jedem Land, in dem wir operieren, reduzieren wir die Abhängigkeit von Ölimporten. Unsere erste Verpflichtung sind die Produkte, die wir verkaufen. Unser Haushalt besteht aus Hunderten von Gegenständen, die Energie verbrauchen, teilweise verschwenden. Mikrowellen, Fernseher und schnurlose Telefone zum Beispiel benötigen Ladestrom, selbst wenn sie nicht in Gebrauch sind. Energie wird auch verbraucht, wenn unsere Häuser nicht richtig isoliert sind. Energy is also wasted when heat leaks out
of our homes and cold leaks in. Walmart-Chef Lee Scott hat sich viel vorgenommen. Er will in Zukunft Hochleistungsprodukte mit einem niedrigen Energieverbrauch zu Tiefstpreisen anbieten. Die grüne Welle ist inzwischen zur drittgrößten Investitionsquelle in den USA geworden. Aber welches Unternehmen war in den letzten Jahren am innovativsten? Chris Flavin.
And my nomination for the most significant development is not a single brand name Fortune 500 company, even a Walmart.
Meine Nominierung für das umweltfreundlichste Unternehmen ist keine bestimmte Marke und kein Fortune 500 Unternehmen, nicht einmal Walmart. Es ist vielmehr, was sich in den kleinen und mittelständischen Unternehmen abspielt. Ich denke, das lässt sich am besten an einem enormen Anstieg von Investitionskapital ablesen. Venture Capital ist eine Finanzierung, die für kleine, neue und risikofreudige Unternehmen gedacht ist. Sie begann in Silicon Valley. Dieselben Leute, die Apple und Microsoft Computer produzieren oder bei Google arbeiten, investieren nun großes Geld in umweltfreundliche Technologien. 2006 gab es einen Anstieg von 69% bzw. $8,6 Milliarden innerhalb eines Jahres. Das ist der drittgrößte Investitionsbereich. Grüne Technologien sind sogar an Halbleiterinvestitionen vorbeigezogen. Aber die besten Innovationen kommen von kleinen Start-up-Unternehmen.
Most of it tends to come from small startup companies.
Vor wenigen Jahren galt Umweltschutz noch als Schimpfwort in den USA. Al Gore zum Beispiel wurde verächtlich als Ozone Man bzw. Ozonmann bezeichnet. Umweltschützer galten als exotisch, wenn sie mit konkreten Ideen und Projekten etwas gegen den Treibhauseffekt tun wollten und bereit waren, mehr Geld dafür auszugeben. Inzwischen sprießen grüne Entrepreneurs wie Pilze aus dem Boden. Gary Gardner, wissenschaftlicher Direktor am World Watch Institute in Washington.
And it's a story of a man named Steve Morgan, who was a duck hunter who became a wetlands banker. And that's the innovation, was wetlands banking.
Es ist die Geschichte eines Mannes namens Steve Morgan. Er jagt gerne Enten. Seine Innovation ist das sogenannte Nasslandbanking. Steven Morgan ist Nasslandbanker und kaufte Land in Kalifornien. Er wollte einen Entenjagdverein gründen. Er liebte die Entenjagd. Kaum hatte er mit den Vorbereitungen für den Verein begonnen, kam das Verkehrsamt zu ihm und verkündete, er müsse das Land wieder verkaufen, weil dort eine neue Autobahn gebaut werden sollte.
On wetlands, and the land he owned was wetlands, it was duck hunting territory, you have to provide some offsetting wetlands somewhere else.
Steve Morgan war ziemlich entrüstet, doch statt aufzugeben, kaufte der Entenjäger erneut Land auf der gegenüberliegenden Seite der geplanten Autobahn, um dort seinen Entenjagdverein zu leiten. Steve Morgan war clever. Beim zweiten Mal stellte er den ursprünglichen Zustand des Landes wieder her, Nassland. Er konnte für die Wiederherstellung von der Landesregierung Geld verlangen. Das war seine erste Nasslandtransaktion. Heute gibt es 400 Nasslandbanken in den Vereinigten Staaten, die um die 3 Milliarden Dollar pro Jahr erwirtschaften.
Steve Morgan erwirbt in den Vereinigten Staaten Zertifikate für die Wiederherstellung von Feuchtgebieten. Diese sogenannten Offsets oder Ausgleiche verkauft er dann gewinnbringend an Privatunternehmen und Regierungsstellen.
Or is it possible to implement environmental solutions economically? How do you visualize bridging this gap?
Morgans Firma Wildlands ist inzwischen ein Multimillionen-Dollar-Unternehmen und er hat es geschafft, verschiedene Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Umwelt- und Artenschutz, die Reduzierung von Treibhausgasen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Der Emissionshandel oder Cap and Trade, wie man in den USA sagt, ist ein Mittel von vielen, um erfolgreich Schadstoffe zu reduzieren. Umweltschutz hat viele Gesichter. Eines davon ist die Abfallwirtschaft und wie man in Zukunft den Müll zu 100% recycelt. Eine Vorreiterrolle nimmt hier in den USA das Unternehmen DuPont ein. Gary Gardner vom World Watch Institute in Washington.
Eine der großen Bemühungen im Umweltschutz ist die Abfallreduzierung. Müll reduzieren heißt Kosten sparen und eine Firma nach der anderen stellt fest, dass genau dieses passiert. DuPont hat seinen Müll zwischen 1999 und 2007 um 72% gesenkt und dabei 3 Milliarden Dollar gespart.
And saved in the process $3 billion. Those numbers talk.
We believe a lot in sustainable packaging and we think that sustainability goes beyond renewability.
Die Herstellung von Nylon und Pharmazeutika wurde aufgegeben und Treibhausgase wurden durch die Anwendung des Isoliermaterials Tyvek für Häuser reduziert. Ein Material, das von DuPont produziert wird. Aber der Chemiekonzern will noch einen Schritt weiter gehen und Inhaltsstoffe in Kosmetika, Waschmitteln und Antifrostschutzmitteln mit Wirkstoffen auf Pflanzenbasis, zum Beispiel Bio-PDO, ersetzen. Die Konzernstrategie von DuPont zeigt, dass Konzerne umdenken und mehr auf nachwachsende Rohstoffe setzen, haben doch gerade Chemikalien in den letzten Jahrzehnten die Umwelt so sehr belastet. DuPonts Strategie zeigt, wie man geschickt umdenken kann und erfolgreich im grünen Bereich wirtschaften kann. In den Vereinigten Staaten sprießen energiesparende oder Ökoprodukte wie Pilze aus dem Boden. Coca-Cola zum Beispiel verkündete Anfang September 2007, dass Einwegflaschen aus Plastik in den USA zu 100% recycelt bzw. wieder benutzt werden. Für europäische Verhältnisse mag diese Aktion mindestens 10 Jahre zu spät kommen, doch besser spät als gar nicht. In einer nationalen Umweltkampagne verkauft General Electric 60 Watt CFL-Birnen preiswerter als herkömmliche Birnen und der kalifornische Energiekonzern PG&E verschenkt sie sogar an seine Kunden. Das Paradoxe, sie sollen nicht mehr profitablen Strom nutzen, sondern weniger. Doch PG&E hat gute Gründe, weniger zu verdienen. Erstens bekommt der Konzern großzügige Steuererleichterungen und Bonusse von der Landesregierung und zweitens würde er hohe Strafen zahlen müssen, würde er keine Energie sparen. PG&E sieht dies als eine Chance und beabsichtigt, Solarstrom zu kaufen. Unternehmen, die auf erneuerbare Energien setzen, bekommen in den USA starken Rückenwind von Investoren. Chris Flavin vom World Watch Institute in Washington.
The fastest growing part of the global energy market today are solar photovoltaic cells that turn sunlight directly into electricity.
Um Ihnen nur ein Beispiel zu nennen. Der am schnellsten wachsende Energiemarkt ist die Herstellung von Solarzellen, die Umwandlung von Sonnenlicht in Strom. Der Markt für photovoltaische Zellen verdoppelt sich zurzeit alle 2 Jahre und hat nun ein Volumen von mehr als 10 Milliarden Dollar pro Jahr erreicht. Der Markt wird von Deutschland und Japan dominiert. Der Grund hierfür ist, dass in Japan vor 10 Jahren und in Deutschland vor 5 Jahren starke Umweltschutzinitiativen durchgesetzt wurden, welche die Industrie angespornt hat. Der Effekt ist global und erreicht das Silicon Valley, wo etliche neue Unternehmen der Solarenergietechnologie zu finden sind. Die Solarenergiewelle hat auch einen enormen Aufschwung in China bewirkt.
2007 wuchs die weltweite Produktion von Solarzellen um 51%. Doch die Amerikaner hinken hinter Deutschland, Japan und China hinterher. Eines der wichtigsten Solarenergieunternehmen in den USA ist First Solar. Wie viele neue US-Unternehmen, die in den letzten Jahren auf erneuerbare Energien setzten, hatte auch First Solar große Anfangsschwierigkeiten. Mike Ahern, Geschäftsführer der Solarenergiefirma.
Let me begin by giving you some background on First Solar. We started in 1992.
Lassen Sie mich Ihnen einige Hintergrundinformationen geben. Wir starteten unser Unternehmen 1992, als eine kleine Gruppe von Wissenschaftlern zusammenkam und eine neue Technologie entwickelte. Die Füllung von schmalen Hohlräumen mit Halbleitermaterialien auf großen Glasflächen. Diese Technologie wandelte die Glasflächen in Solarmodule um, die Sonnenlicht absorbieren und es in Elektrizität umwandeln. Es war der Traum der Wissenschaftler, die Herstellungskosten für Solarmodule drastisch zu senken, so dass den 3 Milliarden Menschen auf unserem Planeten, die wenig oder gar keinen Strom zur Verfügung haben, eine preiswerte Alternative angeboten werden kann.
Der Aufstieg von First Solar war mit vielen Hindernissen gepflastert. Mike Ahern musste eine Reihe von Niederlagen ertragen.
Now for 12 years the company struggled.
Nun, 12 Jahre lang kämpfte unsere Firma wie ein typischer Anfänger. Wir standen technische Rückschläge durch, eine Finanzkrise, Hintergehungen von Mitarbeitern und viele andere Probleme. Erst 2004 gelang es uns, eine Produktlinie zu produzieren, nachdem wir eine Investitionsspritze von 150 Millionen Dollar bekommen hatten. Sie denken jetzt wahrscheinlich, dass wir Glück gehabt haben, sonst würde ich nicht mit Ihnen reden.
Beginning to guess that our fortunes must have changed or I wouldn't be speaking to you this evening.
In den letzten 3 Jahren hat sich unsere Produktionskapazität um 700% erhöht. Damit ist First Solar eines der größten Manufakturen für Solarmodule. Unser jährlicher Umsatz ist von 6 Millionen Dollar 2004 auf 400 Millionen Dollar 2007 gestiegen. Und wir haben die Produktionskosten für Solarzellen um 50% reduziert. 2006 brachten wir unser Unternehmen an die Börse und heute haben wir ein Investitionsvolumen von über 9 Milliarden Dollar.
First Solar hat seinen Hauptsitz in Phoenix im Bundesstaat Arizona, wo das Unternehmen durch Umweltprogramme steuerlich begünstigt wurde. Doch der Bundesstaat, in dem am meisten für Solarenergie in den Vereinigten Staaten getan wird, ist Kalifornien. Gouverneur Arnold Schwarzenegger hat nach einigen Geburtswehen eine Initiative gesetzlich verankert, die darauf abzielt, 1 Million Dächer in Kalifornien bis zum Jahr 2018 mit Solarzellen auszustatten. Das sogenannte SB1-Gesetz trat Anfang 2007 in Kraft und verpflichtet Unternehmen, die Siedlungen mit mehr als 50 Häusern bauen, Dächer mit Solarzellen alternativ anzubieten. Hausbesitzer, die ihren Strom über Solarenergie beziehen, können in Kalifornien überschüssigen Strom an lokale Energieunternehmen weiterverkaufen, was für viele einen besonderen Anreiz darstellt.
The million solar roofs will provide 3000 megawatts, which is an equivalent of powering 1 million homes.
Die 1 Million Solardächer-Aktion sorgt für 3000 Megawatt, was äquivalent zu einer Stromversorgung von 1 Million Haushalte ist. Es ist saubere Energie, das heißt, dadurch wird eine Reduzierung von 3 Millionen Tonnen Treibhausgase erreicht oder als ob wir 1 Million weniger Autos hätten, die Umwelt belasten. Unser neues Gesetz sieht vor, dass neuen Hausbesitzern Solarenergiedächer von vornherein angeboten werden und sie können überschüssigen Strom, den sie produzieren, weiterverkaufen.
So werden aus klassischen Stromkunden Kleinunternehmer, die grünen Strom weiterverkaufen. Ein lukratives Geschäft.
So this is really terrific. This is what we wanted from the start, a system where families across our state can take advantage.
Das ist wirklich gut und es ist ein Verfahren, das wir von Anfang an wollten. Eine Stromversorgung, von der unsere Bürger den Vorteil haben, saubere Energien nutzen zu können, so dass jedes Dach quasi ein kleines Solarkraftwerk wird. Es reicht nicht, einfach nur Umweltschützer zu sein. Wir müssen auch der nächsten Generation ein Land übergeben, das in einem besseren Zustand als vorher war. Indem wir einer klaren Strategie folgen, fossilen Energieverbrauch senken und auf eine clevere Art und Weise Erdstoffe erhalten und saubere Energien wie Solar nutzen, können wir eine gesündere Umwelt schaffen.
Gouverneur Schwarzenegger hat sich ein hohes Ziel gesteckt, Kalifornien zum umweltfreundlichsten US-Bundesstaat zu machen. Wo ein Wille ist, gibt es auch einen Weg. Doch der ist für Arnold Schwarzenegger steil und steinig. Einer seiner letzten Umweltinitiativen begann recht erfolgreich. Er verabschiedete ein Gesetz, das gezielt die CO2-Emissionen von neu zugelassenen Kraftfahrzeugen reduziert. Damit dieses Gesetz in Kraft treten kann, benötigt er jedoch die Ausnahmegenehmigung der nationalen Umweltschutzbehörde EPA. Eigentlich eine Lappalie, doch der Leiter der Behörde, Steven Johnson, hat ihm die Zustimmung verweigert. Der Grund hierfür ist ein nationales Umweltschutzgesetz, das in diesem Jahr in Kraft tritt. Präsident Bush will damit einen kleinen Beitrag als seinen großen Erfolg buchen. Da passen ihm die ehrgeizigeren und schärferen CO2-Reduzierungen von Schwarzenegger überhaupt nicht in den Kram.
Director Johnson made a decision based upon the fact that we passed.
Direktor Johnson hat entschieden, dass es eine einheitliche Strategie geben soll, und zwar den Treibstoffverbrauch für Fahrzeuge auf 35 Meilen pro Gallon bis 2020 zu reduzieren. Der Verbrauch von alternativen Kraftstoffen soll auf 36 Milliarden Gallon bis 2022 steigen.
Im Klartext schreibt das neue nationale Energiegesetz vor, dass Kraftfahrzeuge bis spätestens 2020 energiesparender konstruiert werden müssen, beziehungsweise mehr Meilen pro Gallon fahren können. Genau gesagt 35 statt wie bisher 26,4 Meilen. Arnold Schwarzenegger wollte diese Standards auf 36 Gallon per Meile innerhalb eines Jahres erreichen und nicht 12 Jahren, wie Präsident Bush es vorsieht. Das hält Schwarzenegger jedoch nicht davon ab, seine Forderungen durchzuboxen.
Verklagen, immer wieder und wieder. Am Ende werden wir gewinnen, wie wir es immer getan haben. Unsere Forderung ist nicht außerordentlich.
Umweltschützer haben kalkuliert, dass die CO2-Emissionen von Kraftfahrzeugen um 17,2 Millionen Metriktonnen im Jahr 2016 in Kalifornien reduziert würden, wenn Schwarzeneggers Gesetz in Kraft tritt. Das wäre eine doppelt so hohe Reduzierung wie vom neuen nationalen Energiegesetz verlangt. Darüber hinaus würden die akkumulativen Treibhausgase zwischen 2009 und 2016 um 58 Millionen Tonnen reduziert. Dreimal so viel, wie das nationale Gesetz der Bush-Administration es verlangt. Zum Vergleich, die Europäische Union will ein Gesetz verabschieden, das Kfz-Hersteller dazu verpflichtet, CO2-Emissionen auf 120 Gramm pro Kilometer in den nächsten 4 Jahren zu reduzieren. Bisher liegt der Wert bei 160 Gramm pro Kilometer. Kalifornien, 15 andere US-Bundesstaaten sowie 5 Umweltschutzorganisationen klagen gegen das Verbot, Treibhausgase aggressiver zu reduzieren, was in gewisser Weise bizarr ist. Arnold Schwarzenegger und seine Mitstreiter werden den Rechtsstreit mit großer Wahrscheinlichkeit gewinnen. George Bushs Amtszeit endet im Januar 2009 und egal ob John McCain oder Barack Obama ins Weiße Haus einziehen, beide Kandidaten werden sich stärker in Sachen Umweltschutz engagieren. Senator Barack Obama.
As president, I will set a hard cap on all carbon emissions at a level that scientists say is necessary to curb global warming.
Als Präsident der Vereinigten Staaten werde ich eine CO2-Beschränkung für alle Kohlendioxidabgase einführen, und zwar zu einem Prozentsatz, der von Wissenschaftlern empfohlen wurde, um die Klimaerwärmung zu stoppen. Ich rede von einer 80-prozentigen Reduzierung bis zum Jahr 2050. Um sicherzugehen, dass dies nicht nur Gerede ist, werde ich Zwischenlösungen für 2020, 2030 und 2040 anstreben, um dieses Ziel zu erreichen.
So gut dieser Vorschlag für die Umwelt sein mag, viele Unternehmer in den USA sind skeptisch, denn Obamas Vorhaben ist kostspielig.
Es gibt keinen Zweifel darüber, dass diese Lösung kurzfristig kostspielig sein wird. Wenn Ihnen jemand etwas anderes erzählt, verdreht er die Zahlen. Um es den Amerikanern leichter zu machen, werden wir sie unterstützen und ihnen bei ihren Stromrechnungen helfen, damit ihre Häuser energiesparender werden und sie langfristig weniger bezahlen.
Abgesehen von einem Cap-and-Trade-System, mit dem Obama bis 2050 80% der CO2-Emissionen reduzieren möchte, will er innerhalb von 10 Jahren 150 Milliarden Dollar in umweltfreundliche Energien investieren. Aber Hillary Clinton hat ehrgeizige Pläne. Sie will durchsetzen, dass Regierungsgebäude, die nach dem 20. Januar 2009 gebaut werden, keine Treibhausgase abgeben. John McCains Umweltpolitik sieht im Vergleich zu Obamas und Clintons eher blass aus. Er hat seinen Fahrplan für den Umweltschutz bisher wenig konkretisiert. Das mag ein besonderes Kalkül sein. Aber der Republikaner muss bald genauere Zahlen veröffentlichen, wenn er im Herbst die Wähler für sich gewinnen will. Einer seiner größten Verdienste besteht darin, dass er 2003 zum ersten Mal zusammen mit John Lieberman ein Konzept für den Emissionshandel im Kongress vorstellte. Das war jedoch zu einer Zeit, als die Republikaner noch eine Mehrheit im Kongress hatten und Umweltschutz wurde nicht besonders ernst genommen. Auch 2005 konnte McCain keine Lorbeeren ernten, als er sein Cap-and-Trade-Projekt noch einmal gesetzlich verankern wollte. Seinen Vorschlag hat er seit 2003 nicht überarbeitet. McCain hat kein klares Konzept zum Umweltschutz vorgelegt. Aus seinen Reden ist zu entnehmen, dass er CO2-Emissionen um 30% bis 2050 reduzieren will und erneuerbare Energien unterstützt. Es ist jedoch keine Rede von Subventionen oder direkte Investitionen, zum Beispiel in Wind- oder Solarenergie. Obwohl sich John McCain allgemein für niedrigere Steuern einsetzt, hat er sich bisher noch nicht für besondere Steuererleichterungen im grünen Energiebereich ausgesprochen. Bedenklich ist auch seine Ansicht zur Nuklearenergie. Obwohl in den Vereinigten Staaten seit 1996 kein neues Kernkraftwerk mehr gebaut wurde, unterstützt er die Forderung von Lobbyisten, die McCains Wahlkampagne finanzieren. Er befürwortet den Bau neuer Werke in Milliardenhöhe. Aber es fehlen konkrete Lösungen, wie schwerwiegende Umweltbelastungen durch Terroranschläge, technisches Versagen, Atommüll oder Abwasser vermieden werden können. Wesentlich mehr recyceln in den USA zum Beispiel, die Wiederverwertung von Uranium wäre eine dringend notwendige Maßnahme. Wer auch immer im nächsten Jahr die Geschicke im Weißen Haus lenken wird, muss mehr für die Umwelt tun als der Vorgänger. Die grüne Welle ist in den USA spät angekommen, aber besser spät als nie. In den Wahlkampagnen versprechen die Präsidentschaftskandidaten das Blaue vom Himmel herunter. Aber werden den schönen Worten auch Taten folgen? Al Gore gab hierauf eine treffende Antwort.
How dare we be optimistic? Optimism is sometimes characterized as a belief.
Wie können wir es wagen, optimistisch zu sein? Optimismus wird manchmal als Gutgläubigkeit oder intellektuelle Besonderheit bezeichnet. Mahatma Gandhi sagte einmal diese berühmten Worte: Sie müssen selbst die Veränderung sein, die Sie sich in dieser Welt wünschen. Um in Sachen Umweltschutz optimistisch zu sein, müssen wir ungeheuer aktiv als Bürger sein. Um die Klimakrise zu lösen, müssen wir unsere Demokratiekrise lösen.
In order to solve the climate crisis, we have to solve the democracy crisis. And we have one.
Der zukünftige Präsident der USA und der Schutz der Umwelt. Eine Sendung war das von Dorothee Berendes. Redaktion Christoph Keller, die Übersetzungen las Stefan Mester.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.